Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Willkommen zurück zu einer Folge, die vor allem die VM-Community begeistern wird. Matze und Falco waren für sie auf dem VM 100 Summit in Prag unterwegs. Einem Event, das nur einer kleinen internationalen Expertengruppe offen steht. Als erfahrene VM Vanguards bringen sie frische Eindrücke, technische Highlights und jede Menge tiefgehende Insights direkt von vor Ort mit. Lehnen Sie sich zurück, es wird erkenntnisreich.
Herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast der Vanguards in the Land. Heute wieder zu Gast der Falco Banaschak. Ich würde sagen, wir verschwenden nicht viel Zeit mit dem Intro und starten direkt mit den vollgepackten Themen.
Danke, Matze, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr. Wir waren ja jetzt zusammen wieder in Prag bei dem VM 100 Summit. Ich glaube, das ist für uns wie jedes Jahr einfach ein richtig cooles Event und ein gutes Erlebnis. Wie hast du es gefunden dieses Jahr?
Ehrlich gesagt, wie die letzten beiden Male, das war jetzt mein dritter Summit, bei dem ich dabei sein durfte. Das ist für mich ehrlicherweise die beste technische Veranstaltung im Jahr, weil es dort einfach quasi 3 Tage lang Deep Dive Sessions gibt. Man kommt mit allen wichtigen Personen in Kontakt, mit den Produktmanagern. Und ich habe so viel Informationen mit nach Hause gebracht, dass ich mich danach erstmal, ich sag mal, sortieren musste. Und ich würde sagen, mit den Themen starten wir auch direkt mal durch.
Ja, finde ich auch. Und vor allem, was ich immer cool finde, muss ich ehrlich sagen, bei der VM ist, dass sie einfach die ganzen Produktmanager, aber auch die Entwickler uns zur Verfügung stellen, dass wir Fragen stellen dürfen. Das gibt es nicht mehr bei vielen Firmen, finde ich. Und dementsprechend auch einfach eine super Möglichkeit für uns, hier auch unsere technischen Fragen zu stellen. Ja, ich würde sagen, Matze, du startest mit deinem Lieblingsthema, oder?
Genau, lass uns direkt mal mit dem Thema Backup und Replication starten, was uns alle interessiert und ich denke auch viele unserer Zuhörer. Jeder sieht gerne große Zahlen und deswegen würde ich direkt mal sagen, wir starten mit einem kleinen Nerd-Thema, den Performance-Werten. Da habe ich einfach mal so ein paar Parameter mitgebracht, was jetzt so die Limits oder Maximums sind, was ich pro Backup-Server nutzen kann oder was so vorgegeben ist. Und genau. Als Beispiel für den Start 20.000 VMs per Backup-Server, auch dieses Limit wurde angehoben. Ich denke, das ist eine durchaus adäquate Zahl. Sollte das einem unserer Zuhörer nicht ausreichen, möge er sich bitte bei uns melden. Wir finden da eine Lösung. Ich denke aber, wir können damit alle unsere Zuhörer durchaus zufriedenstellen. Im Bereich Copyjobs hat sich was getan. 5.000 VMs pro Copyjob. Ich kann jetzt 1.000 parallele primäre Jobs auf einem Backup-Server laufen lassen. Auch das massiv, da bin ich noch nicht mal annähernd dran gekommen. Ich kann mit einem Backup-Server jetzt bis zu 7.500 Agents, also Windows- oder Linux-Agents, verwalten. Das sind mal so die Zahlen, die quasi ein Backup-Server so mitbringt. Und natürlich auch unter der Haube, was Performance-Optimierungen angeht, hat sich was getan. Um mal da 2 Beispiele zu nennen, beim Thema VMware-Proxies, wenn ich quasi von Block-Storage rede, das sprich ich im Produktivumfeld zum Beispiel Fibre-Channel oder iSCSI-Loons habe, ist es jetzt eben bis zu 25% schneller bei gleicher Hardware. Klar, immer dann, wenn eben meine Quelle oder mein Ziel nicht limitiert. Und auch eben, wenn ich auf ein S3-Target schreibe mit einem VMware-Proxy, habe ich jetzt bis zu 10% Performance-Boost. Also hier überall tut sich unter der Haube was. Auch im Bereich NAS geht was. Es wird aus meiner Sicht immer populärer, eben auch NAS-File-Services zu sichern. Das merken wir auch bei unseren Kunden, die üblicherweise eben große NAS-Setups auf ihren NetApp-Systemen haben. Da haben wir bis zu 30% Performance-Optimierungen. Und einen ganz spannenden Punkt, das gab es nämlich in einer der letzten 12er-Versionen schon, das Thema Instant Recovery wurde deutlich beschleunigt und vor allem auch von dem Ressourcenverbrauch reduziert. Und das wurde jetzt nochmal um 50% gesenkt. Sprich, bei dem Instant Recovery von 200 VMs im Gegensatz zur Version 12.3 braucht man jetzt bis zu 50% weniger CPU- und RAM-Ressourcen. Und das ermöglicht, sage ich mal, auch Kunden mit kleinerer oder schwächerer Hardware einfach eine große Menge an Instant Recoveries gleichzeitig. Falco, vielleicht an dich. Einen wichtigen Bereich habe ich bis jetzt noch ausgelassen und nicht erwähnt. Ich denke aber, dass der sich besonders freut. Ich denke, da kann ich uns mal noch kurz abholen.
Ja, bevor wir zum Objektspeicherthema kommen, was da so ein bisschen mein Lieblingsthema ist, will ich auch noch mal sagen, das sind schon krasse Werte jetzt, die VM da aufgerufen hat. Natürlich, sobald wir uns in so einem großen Umfeld befinden mit 20.000 VMs oder mit 7.500 Agents, da reden wir meistens davon, dass die Kunden dann sich auch mehrere VM-Server aufbauen, weil wahrscheinlich schon logischerweise dort einfach getrennt werden muss. Instant Recovery in der Zeit, die wir aktuell haben, mit immer mehr und größeren Herausforderungen, was Cybersicherheit angeht, super, super wichtig und war auch immer ein Feature von der VM, das sehr, sehr, sehr geschätzt wurde, das nochmal schneller zu machen, nur mit Software, finde ich auch beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir schon von schneller machen sprechen, dann auch im Bereich S3 und Direct-to-Object zum Beispiel. Da haben wir nämlich jetzt weniger Storage Consumption generell, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, 40% weniger brauchen wir auf den S3-Targets. Wir haben fast um die Hälfte weniger reduzierte API-Calls. Jeder, der sich mit S3 beschäftigt, mit Object Stores beschäftigt, weiß, dass es ja ein bisschen anders ist wie ein File-System, was ich lese, sondern ich habe ja ein Objekt, was ich in diesen S3-Bucket reinschreibe, und jedes Objekt ist im Endeffekt ein API-Call. Und diese Calls sind natürlich für die Systeme auch ein bisschen stressig. Bedeutet, wenn ich weniger Calls machen muss, habe ich natürlich auch deutlich bessere Performance. Wichtig ist natürlich, das gilt nur für neue Backups. Das gilt nicht da für die gesamte Umgebung, die schon auf diesem S3-Bucket liegt oder auf diesem S3-System liegt, sondern natürlich mit der Zeit wird das Ganze besser. Wenn man natürlich neu aufbaut, ist das relativ entspannt. Grundsätzlich kann man aber auch sagen, und das finde ich auch sehr, sehr cool zu sehen tatsächlich, die Veeam pusht das Thema S3 extrem. Man hat das gesehen, seit Version 12 kam man relativ viel rein, jetzt auch nochmal V13. Also es ist wirklich auch so, dass ich sehe, dass die Veeam das Ganze auch als strategischen Invest sieht und auch wirklich die Software so dermaßen verbessert, dass es einfach viel, viel entspannter und viel, viel schneller für die Kunden auch läuft.
Genau, richtig, kann ich bestätigen. Ich meine, der eine oder andere durfte ja mitbekommen haben, dass gerade für einige On-Prem-Storage-Systeme, ich sag mal, der Object-Load-Workload, ich sag mal, relativ stressig war, wie du es schon genannt hast. Ich hoffe mir, dass wir da einfach, ich sag mal, in eine Richtung gehen, wo das, ich sag mal, für die breite Masse der Systeme, ich sag mal, besser wird. Wenn ich ehrlich bin, aber das ist ein reines Wunschdenken stand heute von mir, hoffe ich, dass mal noch ein kompletter, ich sag mal, Infrastructure-Change bei Veeam kommt, dass sie eben hingehen und vielleicht, wie sie das beim NAS-Backup schon heute machen, größere Blob-Files schreiben, einfach größere zusammenhängende Objekte, vielleicht auch dort nur für Copy-Jobs, wie auch immer das dann aussehen könnte in Zukunft. Ich könnte mir vorstellen, da sehen wir in Zukunft noch was.
Da denke ich auch, vor allem, wenn man sich den Markt so ein bisschen anschaut, gibt es auch andere Hersteller in diesem Backup-Bereich, die sowas schon tun und große Objekte quasi aus vielen kleinen zusammenfassen, um das noch unstressiger zu machen für die Backup-Software. Ich glaube aber, dass da Veeam definitiv in den nächsten Jahren noch mehr machen wird. Vor allem, sie haben es ja schon sehr viel gemacht in V12 und V13.
Perfekt. Genau. So viel zum Thema Object Storage. Ich würde direkt mal reinstarten mit dem, was, denke ich, jeder erwartet, dem Thema V13 von Veeam. Wenn man V13 hört, denkt erstmal jeder an die Linux Appliance. Das ist ja völlig korrekt. Die ganz wichtige Message für den Anfang: Stand jetzt, Windows bleibt. Es gibt die Version 13 sowohl für die Appliance als auch für Windows. Ganz offizielle Veeam-Kommunikation. Beides wird erstmal parallel auf die absehbare Zeit entwickelt. Wenn man mich fragt, ich denke, die Appliance wird definitiv die Zukunft sein. Ich denke, wir werden auch noch mehr exklusive Features sehen, einfach aufgrund der technischen Grundlagen, was diese Appliance mitbringt, die eben, ich sag mal, Appliance-only sind. Und da kann man, sage ich mal, sicherlich gespannt sein.
Absolut. Was ich so interessant finde, Veeam hat das ganze Jahr jetzt Just Enough OS getauft, also was ja im Endeffekt ein Rocky Linux ist. Warum ist das so? Kunden möchten vor allem im Bereich Datensicherung natürlich eine Umgebung haben und vor allem auch einen Backup-Server mit einer Software und einem Betriebssystem haben, was möglichst stabil ist und auch möglichst up-to-date ist, was Fehlerbilder angeht. Und dementsprechend wurde hier Rocky gewählt, weil es ein Upstream ist zu Red Hat Enterprise Linux, wo wir einfach sehr, sehr oft Pakete mit Updates versorgt bekommen, um dann dementsprechend auch sicher zu sein. Macht definitiv Sinn, vor allem für die Kunden, die sagen, ich will es nicht selber in die Hand nehmen zu patchen. Ich will mir nicht, wir kennen es, Matze, samstags irgendwo in die Firma fahren und dort Patches ausrollen für bestimmte Systeme. Und das läuft alles jetzt automatisiert über das Just Enough OS. Finde ich einen super Move von der Veeam, tatsächlich sowas anzubieten.
Genau. Kurz vielleicht um einen Schritt zurück zu den verschiedenen, sag mal, Appliance-Modellen oder Deployment-Methoden. Da gibt es nämlich genau zu sein zwei Stück, nämlich einmal den Backup-Server, den VBR an sich als Linux-Appliance, und zu anderen die Infrastructure-Appliance. Um das kurz zu ordnen, die Appliance an sich ist wirklich der vollwertige Backup-Server. Den gibt es als ISO- oder OVA-Datei. Das heißt, ich kann das auch auf einem physikalischen System installieren, wenn ich das möchte, oder eben klassisch als VM deployen. Und die Infrastructure Appliance, wie der Name schon, ich sag mal, relativ selbstbeschreibend ist, da kann ich Proxy-Dienste, Repository-Dienste oder die ganzen, ich sag mal, Helfer-Dienste, die man normal in einem Veeam-Universum so braucht, um hier Mount-Server-Rollen und so weiter, kann ich auf diese Infrastructure Appliance legen. Ich denke, was ganz wichtig ist, jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung, ist das Thema, also vielleicht 5, 6, 7 Jahre zurück, wurde ganz gern so ein Veeam All-in-One-Server gemacht, weil es oft, ich sag mal, in kleiner Umgebung einfach ausreichend war. Das heißt, man hat klassisch irgendwie einen Server genommen, da vielleicht, ich sag mal, ein paar Platten reingepackt und hatte so klassisch den Windows All-in-One-Veeam-Server.
Davon ist man aus meiner Wahrnehmung immer mehr weggegangen, weil auch jeder das Stichwort Immutable bei sich sehen wollte. Sprich, da hatte ich so ein Problem. Ich konnte halt unter Windows kein Immutable Backup machen und habe deswegen irgendwann gesagt, naja, mein Repository muss ich zumindest auslagern. Das ist auch heute noch so. Ich denke, die Appliance kann für den einen oder anderen Kunden, vielleicht auch für kleinere Umgebungen oder Außenstellen, durchaus wieder ein Schritt sein zu diesem All-in-One-Backup-Server, weil ich eben alles quasi in einer Kiste habe. Das heißt, er kann die Network-Based-Proxy-Rolle haben, ich kann Platten im Server drin haben und auch das Repository im Server selbst ist dann eben als Immutable-Repository zu sehen. Und ich denke, wenn ich dort nicht in die Breite skalieren muss, habe ich da durchaus eine interessante Möglichkeit.
Absolut, sehe ich auch so. Und vor allem für die Kunden, die sagen, sie möchten es gerne so einfach wie möglich haben, ist das ein super gangbarer Weg und dementsprechend auch sehr einfach zu verwalten.
Genau. Vielleicht, um das nochmal kurz ein bisschen einzuordnen, ich möchte dieses Thema Appliances auch nicht überhypen. Ja, es ist eine Appliance. Es gibt schon für andere Produkte Appliances am Markt und es gibt auch andere Appliances, die einen automatischen Update-Mechanismus haben. Nichtsdestotrotz ist das in der Veeam-Welt eben was Neues und ich denke, es eröffnet durchaus noch viele Möglichkeiten, vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit, an die man heute noch nicht denkt, sei es eben Kooperationen von Hardwareherstellern mit der Appliance, um eben eine fertige Backup-Appliance rauszubringen, sei es automatisches Deployment von Komponenten. Ich habe jetzt den Windows-Stack einfach weg und kann so auch gut irgendwelche Massendeployments oder sowas machen. Ich denke, da werden wir in Zukunft noch mehr sehen und das ist jetzt mal ein guter Grundstein, der hier gelegt wurde. Zum Thema Appliance, Falco, vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was Thema Updates und so weiter angeht, wie komme ich zu dem Ding hin und was muss ich vielleicht aktuell dort noch beachten?
Genau, auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, fand ich noch sehr interessant, da müssten wir vielleicht noch eine Sache dazu addieren. Die Chance, die wir jetzt auch haben im Markt draußen, ist natürlich, die Veeam hat das ganze Thema in der Infrastruktur-Appliance schon, sage ich mal, automatisiert. Das heißt, Kunden, die schon eine bestehende Automatisierung haben, können natürlich diese Infrastruktur-Appliance mit einbauen und dann auch bestimmte Rollen ausrollen, die man vorher halt manuell über die Veeam-Konsole gemacht hat oder irgendwie manuell installiert hat. Es gab ja schon immer bei der Veeam-Möglichkeit, etwas automatisch auszurollen. Das war im Endeffekt aber auf Windows-Ebene eine Paketierungsangelegenheit. Das Ganze hat man jetzt automatisiert. Bringt, glaube ich, auch viel Flexibilität jetzt mit in Zukunft.
Zumal es dort auch, ich sag mal, Möglichkeiten gibt, was das Thema PXE-Boot und Customizing von Kickstart-Files angeht. Genau. Also auch dort, wenn ich, das sag mal, relativ oft das Gleiche tun muss oder relativ oft die gleiche Komponente, wegen einer Backup-Umgebung werde ich das nicht anfangen. Aber wenn ich hier eben solche Mass-Deployments machen möchte, dann gibt es hier durchaus Möglichkeiten, die auch schon direkt dokumentiert sind bei Veeam.
Erstens direkt dokumentiert sind und zweitens seit 20 Jahren überall schon im Linux-Umfeld eingesetzt werden, weil richtig. Kickstart ist nichts Neues und dementsprechend was Cooles in dem Fall. Wichtig auch noch, was du gerade angesprochen hattest, ist, wie kriege ich denn Updates dafür? Generell bietet Veeam eben einen Mirror an, um diese Updates runterzuladen, auch zu installieren. Jetzt natürlich die meiste Frage, die kommt, kann ich das denn auch eventuell in der Darkside betreiben? Beziehungsweise, was ist, wenn ich meinen Veeam-Server oder meine Appliance in dem Fall nicht mit dem Internet verbinden möchte? Klar, dafür muss es auch einen Weg geben, eine Lösung geben. Ich kann theoretisch einen Mirror selber aufbauen, in eine Darkside stellen oder zu einer Darkside zur Verfügung stellen in dem Fall. Und dann eben auch den Veeam-Server dorthin die Updates bekommen lassen. Das ist ein Thema. Dann werden sich Kunden wahrscheinlich sehr, sehr oft fragen, wie migriere ich das Ganze denn? Jetzt habe ich ein Windows und möchte gerne auf Linux. Dazu sei gesagt, da können wir noch nicht richtig so viel erzählen, Matze, weil es noch nicht ganz offiziell ist, das ganze Thema. Aber es wird einen Migrationsweg geben in der Zukunft. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie die Umgebung aktuell aussieht. Wir hatten vorher auch darüber gesprochen und gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel wenig VMs hat und eine kleine Umgebung mit sehr, sehr viel standardisierten Einstellungen, dann lohnt es sich vielleicht zu sagen, komm, ich mache den Greenfield-Approach. Was bedeutet, ich installiere die Linux-Appliance neu, richte mein Repo wieder ein und kann weiterarbeiten. Wenn ich aber sehr, sehr viel Konfigurationseinstellungen habe, komplizierte Agenten-Backups, komplizierte File-Geschichten
beispielsweise. Enterprise-Plugins oder zum Beispiel Enterprise-Plugins, sind auch so Abhängigkeiten, genau.
Genau, also gerade die Plugins für SAP HANA, Oracle Airman, dann sollte man sich schon überlegen, ob man den offiziellen Veeam-Weg geht, der eine Migration sein wird. Von dem, was wir jetzt gehört haben, wird es eine Art Configuration-Backup und Restore sein mit einem gewissen Code, den man von der Veeam-Support-Seite dann bekommt. Einfach, dass der Veeam-Support auch weiß, da migriert jetzt ein Kunde von Windows auf Linux und einfach auch, dass der Veeam-Support weiß, wie das Ganze funktioniert. Finde ich aber auch cool, dass die Veeam die Leute an die Hand nimmt und dass man nicht sagt, hier, mach mal die Migration, sondern dass die Veeam das gerne auch kontrollieren möchte, im Sinne von, dass einfach alles auch rübergenommen wird, weil es ja, wie du schon gerade gesagt hast, ein bisschen eine neue Ära ist, beziehungsweise ein bisschen ein komplett neues Konzept, wie wir mit dem Veeam-Server umgehen. Das ist Windows und Linux. Linux gab es einfach noch nie vorher bei der Veeam, vor allem nicht als Infrastruktur an sich. Dementsprechend wird das sehr, sehr geschätzt werden.
Genau, und das ist auch einfach ein ganz simpler Grund. Ich meine, wir haben Jahresende. Der Veeam-Support soll schlussendlich auch nicht überlastet werden. Es gibt schon heute schon eine URL, da kann man sich registrieren. Das heißt, wenn Sie als Kunde interessiert sind, die Migration zeitnah anzugehen, kann man sich dort registrieren. Und dann wird der Veeam-Support proaktiv auf einen zukommen, wenn der Support ready ist. Ja, Stand heute gibt's aber vielleicht auch noch so ein paar Fallstricke. Falko, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wenn ich Stand heute auch händisch migriere oder den Greenfield-Ansatz wähle, worauf muss ich denn vielleicht noch achten?
Ja, es gibt zwei Sachen, die relativ relevant sind. Das eine ist natürlich, sobald, und das ist ja unser Metier so ein bisschen, Matthias, ne, sobald wir im Storage-Umfeld unterwegs sind, gibt es ja die Möglichkeit auch zu sagen, ich habe Storage-Plugins oder beziehungsweise die Integration von Storage-Snapshots über entweder Veeam selber oder über die Universal Storage API. Das zu erwähnen, dass es auf jeden Fall noch keine, zumindest nicht für alle Hersteller, Plugins gibt für die Linux-Variante. Das heißt, wenn man beispielsweise Storage-Snapshots von einem Quellsystem triggern möchte, die als Quelle für einen Backup nehmen möchte oder auch als Snapshot-Only-Job, muss man da wirklich schauen, ob das schon verfügbar ist. Hat einfach den Hintergrund, Linux und Windows funktioniert ein bisschen anders. Das Plugin auf Windows kann ich nicht auf Linux installieren. Da wird es dann eben eine andere Möglichkeit geben. Und da muss man einfach darauf achten, dass das funktioniert. Dann, was viele Kunden auch sich sehr gerne anschauen, es gibt bei Veeam die sogenannte Ready Database. Das ist im Endeffekt so ein kleines QA-Testing, wo die Veeam zusammen mit den Herstellern für Storage beispielsweise ein paar Tests durchführt, um dann zu sagen, ja, das funktioniert smooth und das funktioniert gut. Da sind die V13-Tests jetzt draußen, aber hat noch kein Hersteller unseres Wissens gemacht. Das wird wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres passieren. Grundsätzlich finde ich es aber auch nicht so schlimm, weil Veeam generell alles einfach supportet in dem Fall. Und man stellt sich vor, wenn ich jetzt ein VMware-Update mache auf ein neues Major-Release, dann wird es auch nicht unbedingt direkt unsupported sein. Da geht es eher darum, dass diese Veeam-Ready-Tests einfach bestimmte Szenarien, bestimmte Templates erfüllen, bestimmte I/O-Profile erfüllen können und dementsprechend in einer bestimmten Konfiguration dann funktioniert nicht. Also zusammengefasst, Storage-Plugins muss man noch aufpassen. Die müssen auf Linux portiert werden von den Herstellern und eben auch diese Veeam-Ready-Tests, falls jemand wirklich Wert drauf legt. Das ist so ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich ist es aber jetzt was, wo man sagt, hey, da wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten sehr, sehr viel und sehr schnell passieren, weil die Hersteller alle nachziehen müssen. Trotzdem gibt es natürlich auch noch ein paar Themen, die wir noch, sag ich mal, auf der negativen Seite beachten müssen. Und Matze, ne, überall, wo Sonne ist, ist auch Schatten. Was haben wir denn noch so an Schatten, was wir aufdecken müssen?
Genau, ich fange mal mit dem beliebtesten Punkt an. Der kam auch auf jedem Community-Treffen oder jede Veeam-Veranstaltung. Stand heute ist es so, ich sehe selber in unserem Umfeld das Thema Sockel-Lizenzen bei Veeam, das wird weniger. Die meisten Kunden sind bereits auf Instanzen migriert, aber eben nicht alle. Die Linux-Appliance wird es nicht für Sockel-Lizenzen geben. Also eine harte Anforderung ist es eben, dass ich auf Instanzlizenzen migriert bin. Das heißt, wenn das alles gut geklungen hat, aber man noch auf Sockel ist, dann sollte man drüber nachdenken, mit dem nächsten Veeam Renewal gegebenenfalls auf die Instanzlizenzen zu wechseln. Das ist mal ein Punkt. Der zweite Punkt, du hast vorher schon erwähnt, wir sind sehr Storage-affin, der hat uns beide triggert. Es ist dann heute kein External Storage supported an dieser Infrastructure Appliance. Heißt, die Infrastructure Appliance ist dazu gedacht, einen normalen x86-Server zu nehmen, interne Platten, interne RAID-Controller. Das ist die Idee. Jetzt gibt es ja durchaus Gründe, ein externes Storage an so ein Repository ranzuhängen. Das ist dann heute nicht supported. Nur um das richtig einzuordnen, ich kann das durchaus tun mit einem, ich sag mal, händisch installierten Linux. Das heißt, ich nehme eine Distribution meiner Wahl, gerne auch Rocky Linux, und hänge mir das Storage dorthin, konfiguriere meine ganzen Multipathing-Dinge und so weiter und habe hier ein hervorragend integriertes Repository. Aber mir fehlt halt so ein bisschen dieser Ansatz, der Hersteller kümmert sich um alles. Zentrale Updates, wie du vorher erwähnt hast, das habe ich leider nicht. Dann noch drei Punkte, die man einfach wissen muss, über die bin ich auch gestolpert, dass man es mal gehört hat. Diese Infrastructure Appliance unterstützt dann heute kein Fiber Channel. Das heißt, wenn jemand Direct SAN Access Backups mit Fiber Channel macht, muss ich meinen Fiber Channel Proxy dann heute behalten oder ihn eben händisch mit Windows oder Linux installieren. Ich habe keinen Tape Support an der Infrastructure Appliance. Hat einfach damit zu tun, um diese Tape Treiber und Tape relevanten Dienste zu starten, brauche ich Root Access. Auch der Ansatz der Infrastructure Appliance ist eben, ich sag mal, alles so sicher und mit minimalen Rechten zu starten wie möglich. Stand heute geht es nicht. Ob das kommen wird, ist, sag ich mal, noch offen. Auch hier Tape Server mit Windows und Linux geht, aber eben nicht mit der Infrastructure Appliance. Und ich denke, das habe ich vorher schon ein bisschen erwähnt, All-in-One-Backup-Server, das könnte der Way to go sein, aber bitte dran denken, auch hier kann ich kein Tape direkt anschließen. Das heißt, da bräuchte ich dann gegebenenfalls einen externen Tape-Server, falls das die Anforderung ist.
Ja, ich finde es gut, dass du es gerade gesagt hast. Tape an sich ist ja immer noch allgegenwärtig und nicht wegzudenken, ist vollkommen korrekt. Und vor allem, was du gerade gemeint hattest, ist, technisch ist es gar kein Problem, Tape an Linux anzubinden. Es geht einfach nur darum, dass man Root-Rechte benötigt. Es geht darum, dass es dann von der Sicherheit ein bisschen anders dargestellt ist. Vielleicht als kurzen Recap für alle, dieses Just-Enough-OS, was auf Rock Linux basiert, wird ja nach dieser Stick gehärtet von der Veeam. Das ist im Endeffekt ein Security-Benchmark, den man sich so vorstellen kann, um ein Betriebssystem auf das Notwendigste und Sicherste runterzuhärten, was eben möglich ist. Heißt dann eben aber auch, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren oder irgendwie noch ein Workaround geschaffen werden muss, beziehungsweise in Zukunft angepasst werden muss. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Aber grundsätzlich hat man damit einfach ein super sicheres System.
Genau. Das mal zu den Limitierungen oder dem Schatten, wie du es genannt hast. Wir haben uns so lange überlegt, was wir uns sonst noch als Inhalt in diese Session mit reinbringen. Das What's New-Dokument ist ellenlang, 27 Seiten, um genau zu sein. Wir haben uns so ein paar Highlights rausgepickt und wir bleiben vorerst mal noch kurz bei dem Thema Storage und damit zu dir, Falco.
Genau. Wir haben jetzt in der V13 die Universal Storage API 2.1. Finde ich super interessant, weil jetzt hier nämlich auch das ganze Thema NVMe mit reinkommt, und zwar NVMe over Fiber Channel, over RDMA oder TCP. Ist was, meiner Meinung nach, was sich im Markt auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehr stark bewegen wird, und dementsprechend auch sehr gut, dass die Veeam sich da deutlich zeigt und dort auch mitmischen möchte. Finde ich super gut. Wenn wir beim Storage-Thema bleiben, dann wissen wir ja zum Beispiel, war es ja früher immer so, bei ganz normalen Backup-Jobs konnte ich meine Restore-Points anwählen, dann wurde es ein bisschen getauscht auf die Tage. Das gleiche war bei den Storage-Snapshot-Only-Jobs auch so. Wenn ich jetzt einen Storage-Snapshot-Only-Job mache, habe ich immer Restore-Points gehabt. Wenn ich jetzt einen neuen Job anlege in V13, sind hier auch nicht mehr Restore-Points ersichtlich, sondern Tage. Hat den ganz einfachen Hintergrund, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne pro Tag 4 Storage-Snapshots aufbewahren, müsste ich diesen Job ja 4-mal am Tag laufen lassen, habe dann 4 Restore-Points. Wenn ich aber dann länger, eine Woche oder 2 Wochen aufbewahren möchte, muss ich natürlich jetzt rechnen, wie viele Restore-Points ich pro Tag mache, um dann diese Woche oder 2 Wochen voll zu bekommen. Haben sie jetzt eben auch verändert in der V13, und die Storage-Space-Snapshots sind jetzt eben auch auf Tage ausgerichtet. Dann vielleicht noch interessant, im Performance-Tier von einem Scale-Out-Backup-Repository sind jetzt 24 Extents möglich. Für alle, die es nicht wussten, ja, es gab da mal ein Limit. Das Limit wurde jetzt erhöht auf 24. Ich bin der Meinung, und ich glaube Matze auch, dass dieses Scale-Out-Backup-Repository, auch wenn man nur ein Extent hat, meistens schon relevant und wertvoll sein kann, vor allem wenn es ums Thema Lifecycle und Migration geht.
Ja, klares Ja. Hat einfach damit zu tun, das merke ich in den letzten 1-2 Jahren, jetzt laufen die ersten Hardware-Systeme, aus. Man muss sich um das Thema Migration kümmern. Und gerade in Zeiten von Fast-Block-Cloning und, ich sag mal, sehr hoher Efficiency auf dem Repository, klappt der Ansatz von früher mit, hey, ich markiere mal alles und kopiere es mal einfach rüber, nicht mehr, weil meine Daten, ich sag mal, ins Unermessliche wachsen würden. Und da hilft es mir einfach, wenn ich dieses Verwaltungselement, ich sag mal, Repository-Virtualisierung, dass ich dort einfach neues Storage-System adden, altes evakuieren. Allein das ist für mich schon ein Grund, ein Scale-Out-Repo zu benutzen.
Genau. Bevor wir jetzt noch weitergehen, weil wir haben ja 27 Seiten What's New Dokument, wir haben noch ein paar Sachen rausgepickt. Es gibt da aktuell so ein kleines Thema, was Virtualisierungsanbieter angeht. Die Veeam kann sich, glaube ich, damit rühmen, dass sie sehr, sehr viele unterstützt. Also wir haben ja mittlerweile eigentlich alles, was so auf dem Markt existiert, im Portfolio über VMware, Hyper-V, Nutanix, Proxmox, KVM und weitere Derivate. Was ich ganz cool finde, ist, dass sie jetzt für Hyper-V auch das Thema Certificate-Based Authentication eingeführt haben. Kennen wir aus dem Veeam Backup für M365-Umfeld schon, dass wir einfach über Zertifikate, die man austauscht, gegenseitig die Authentifizierung macht, macht das Ganze ein bisschen einfacher, macht es ein bisschen sicherer und vor allem selbstverwaltet, was ich ganz cool finde. Es interessiert niemanden, ob sich ein Passwort mehr ändert. Das sind alles Zertifikate. Finde ich ganz, ganz gut. Und wenn wir schon bei, soll ich sagen, Sicherheit sind, Matze, dann würde ich nochmal zu dir rüberschmeißen, weil da gibt's nämlich auch ein paar Themen.
Das ist richtig. Fast mein Lieblingsthema, wenn es an sich auch ein bisschen unspannend klingt, Thema Role-Based Access. Stand vor Version 13. Ja, ich hatte ein Rollenkonzept in Veeam. Das Rollenkonzept war aber relativ eingeschränkt. Heißt, es gab natürlich einen Backup-Administrator, der alles durfte. Es gab auch jemanden wie einen Restore-Operator, der durfte eben nur Dinge restoren. Und das Problem hat dann begonnen, wenn der Kunde den Wunsch hatte, mein Datenbank-Administrator soll aber auch bitte nur Restores für diese Datenbank machen und nicht für alles. Und ich möchte aber nicht, dass er meine VMware-Backups sieht. Und in dem Moment musste man immer sagen, ja, sorry, da habe ich leider keine Möglichkeit, das zu tun. Role-Based Access aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut implementiert für eine Version 1. Es sind keine 100%, aber es sind wirklich direkt irgendwie 90%, um ein paar Beispiele zu geben. Ich kann beim Role-Based Access direkt initial definieren, gilt diese Rolle für Backups, für Restores oder für beides. Und dann kann ich viele interessante Dinge tun. Also ich kann quasi beim Backup sagen, welche Workloads nur von einem bestimmten vCenter, nur von Agents, nur von bestimmten Tags in einem vCenter. Das heißt, ich kann da sehr, sehr granular runtergehen bei der Wahl des Backups. Und auch dann umgekehrt beim Restore kann ich eben auswählen, gibt es nur bestimmte Data Stores, wohin gerestored werden darf? Gibt es, ich sag mal, sonst Einschränkungen, vielleicht nur ein anderes vCenter zum Beispiel zu restoren? Und aber auch ganz spannend, die Technologie, die erlaubt ist. Heißt, ich kann eine Rolle erlauben, zum Beispiel nur Single File Restores mit dem VM Explorer zu machen und gar kein Instant Recovery zu machen oder kein Full VM Restore. Das heißt, es geht sehr, sehr granular. Die Idee ist ganz klar, ich sag mal, dass das komplettiert wird im Laufe der Zeit. Stand heute eben vor allem während Hyper-V vor allem und eben gemanagte Enterprise-Plugins, NAS-Backup, das sind so die Hauptthemen, die gecovert sind. Auf den ersten Wurf auf jeden Fall sehr, sehr mächtig. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Um das Thema abzurunden, Role-Based Access ist das eine. Jetzt haben wir immer wieder das Thema, jeder erinnert sich, denke ich, ich nehme meinen Windows-Server aus der Domäne raus, habe vielleicht lokale User. Und dann habe ich immer so ein bisschen den Punkt, okay, lokale User sind cool, die machen das vielleicht auch ein bisschen sicherer. Aber wie mache ich das mit der Linux-Appliance? Auch hier kann ich lokale User anlegen, das wäre kein Problem. Aber ich hatte jetzt durchaus, sag mal, Kontakt in ein paar größeren Projekten, wo die Kunden ganz klar signalisiert haben, lokale User ist eigentlich kein Konzept, das machen wir quasi nur mit zwei zugedrückten Augen. Das ist nichts, was wir haben wollen. Das entspricht nicht dem Anspruch an Identity Management, an zentrale Audit Logs, um Austrittsprozesse zu realisieren, um einfach quasi einen Identity Management Punkt im Unternehmen zu haben, dass wenn ein Vorfall ist, dass ich den User dort zum Beispiel auch sperren kann. Und hier heißt das Stichwort Sammelauthentifizierung. Wahrscheinlich in vielen Fällen unserer Kunden Sammelauthentifizierung über Entra-ID. Wer hier interessiert ist, wieso, weshalb, warum, warum das vielleicht auch besser ist, als den ganzen Server in die Domäne zu joinen. Ich habe auf unserem AU-Tech-Blog kürzlich dazu einen Artikel veröffentlicht und habe das auch so ein bisschen gegenübergestellt zum Thema Domain-Join. Dann hier gerne mal reinschauen.
Und auch wenn vieles jetzt neuer und komplexer wird und mehr Einstellungen hat, gibt es auch ein paar Sachen, die ich vielleicht ein bisschen entspannter werden. Und da sind wir zum Beispiel bei dem Thema Ports. Jeder weiß, wer sich eine VM-Umgebung aufbaut, der muss einige Ports freigeben, zumindest konfigurieren. In der V13 wären jetzt zum Beispiel die RPC-Ports, also diese hohen Ports, die wir, glaube ich, von 49.152 bis 65.535 haben, die fallen jetzt weg. Grundsätzlich ein Thema, was man freigeben musste in der Vergangenheit, nicht unbedingt notwendig eigentlich, weil wir haben ja eigentlich auch für die Datentransferweise haben wir die Ports 2500 bis 3300, aber was einfach was ein bisschen einfacher macht, vor allem wenn man mit Firewall-Administratoren sprechen muss und mit Netzwerkern sprechen muss.
Das ist richtig, das war immer der Teil der Tränen, das heißt, wenn man sich an die Best Practice gehalten hat, vielleicht ein Backup-Netz ermöglicht hat, mit der Idee, alles zu blockieren, was ich nicht zwingend brauche, dann musste man da immer schon, so, sag ich mal, sehr, sehr nett zum Firewall-Administrator sein, um genau das Ganze auch durchzubekommen.
Und das ist auch die einzige richtige Art und Weise, erstmal alles blacklisten und dann freischalten nach Notwendigkeit, weil sonst macht man wie immer einen Port zu viel oder eine Applikation zu viel und das macht nicht so viel Sinn. Vielleicht aber auch noch, Matze, ich habe ja gerade schon über Virtualisierung gesprochen, gibt es da noch was, was jetzt zum Beispiel in aller Munde ist, wie Proxmox, was da kommen soll?
Genau, also wir sehen schon so einen gewissen Hype bei dem Thema Proxmox aktuell. Die Implementierung war, ich sag mal, relativ schnell da, weil die Community danach geschrien hat. Was bis heute gefehlt hat, war das Thema Application-Aware-Backup für Proxmox, so Dinge wie Log-Shipping oder Pre- und Post-Scripts. Also einfach, dass ich ein Stück weit quasi in das GuestOS rein konnte. Das ist mit 13 jetzt möglich. Das heißt, es nähert sich eben dem Feature-Set ein Stück weit an. Und ich denke, das ist auch die Strategie, ich sag mal, mit den Hypervisor weiter in die Breite zu gehen, erstmal ein Image-Based-Backup zu ermöglichen und dann nach und nach die üblichen Veeam-Features, die jeder kennt, auszubauen. Vielleicht zum Abschluss noch ein Thema, das ich gerne mitbringen will. Im Bereich der Windows Agents gab es auch eine spannende Neuerung, nämlich das Thema CDP, Continuous Data Protection. Der ein oder andere hat es vielleicht damals mitbekommen, das Feature ist ehrlicherweise nicht besonders populär. Ich konnte quasi auf Veeam-Level und VMware-Level schon einen CDP-Filtertreiber installieren und eine spezielle Art von Veeam-Replication nutzen, wo ich quasi, sag mal, synchron repliziere und er eben quasi die IOs redirected und so eben, sag mal, bei der Replikation keinen Datenverlust hat. Das war ein relativ spezieller Anwendungscase. Und das Problem war, es war eben, sag mal, auch sehr auf den Hypervisor zugeschnitten. Die Version, die es jetzt gibt, ich sage mal, nennt sich Universal CDP. Ich kann das quasi auf einem beliebigen Windows-Client deployen über den Windows-Agent. Das kann eine VM sein, aber das kann eben auch ein Blech-Server sein und kann eben replizieren. Fairerweise stand heute ist das einzige Replikationsziel VMware. Da steht aber schon ganz klar auf der Roadmap, da werden auch andere Hypervisor dazukommen. Und so ermöglicht es eben auch einem physikalischen Server eine potenziell relativ hohe Verfügbarkeit. Und was wir auch schon gehört haben, das kann man ganz klar sagen, das wird auch im Bereich Linux kommen. Und so kriege ich es eben hin, mit Servern und Agents, vielleicht mit physikalischen Servern, einen relativ hohen Punkt an Schutz quasi zu geben.
Finde ich auch sehr interessant, weil meistens ist es halt, wenn man über VMware spricht, über einen Kamm geschert, ne? Was er gerade schon gesagt hat, es gibt einen Filtertreiber, den man installiert, der den I.O. im Endeffekt unterbricht und dann aufteilt auf die beiden Replikationsziele. Das ist aber nicht immer für alles notwendig, sondern vielleicht nur für gewisse Applikationen, die auf Windows oder Linux gehostet sind. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich, dass dieses Thema jetzt auch als Agent im Endeffekt da ist. Was wir aber noch gar nicht angesprochen haben heute, Matze, und was wir wahrscheinlich als letztes tun werden hier, ist das Thema Cloud bzw. Veeam Data Cloud. Was gibt es denn hier so Neues? Was haben wir da viel gehört? Vielleicht da deine Einschätzung zu.
Genau, also ich denke, zweigeteilte Antwort dazu. Wenn man Veeam Data Cloud hört, so geht's mir und ich denke auch den meisten, mit denen ich so unterwegs bin, dann denke ich erstmal an das typische Veeam Data Cloud für M365. Das heißt so das klassische Backup, das SaaS-Backup quasi Angebot von Veeam. Hier gibt's zwei neue Services, die quasi angekündigt sind und inzwischen, soweit ich weiß, auch schon live sind. Das Thema Intune Policies und Conditional Access. Das zweite ist sicherlich schon da, das habe ich schon gesehen. Das heißt, hier habe ich einfach weitere Workloads, die ich inzwischen sichern kann, wenn ich das Thema Entra-ID mit betrachte. Was für das Thema M365 wichtig ist, das kommt, das ist noch nicht da, ist das Thema Planner, das ist ein lang erwartetes Feature. Da wurde sehr, sehr oft danach gefragt und so viel kann man auch schon sagen, das wird in diese Veeam Data Cloud für M365 Einzug finden. Ansonsten ist mir eigentlich noch ganz wichtig, egal in welcher Session wir waren und mit welchen Kollegen man bei Veeam aktuell redet, ich sage immer Veeam Data Cloud Everywhere, das ist in aller Munde und für mich entwickelt sich das, und da ist viel Interpretation von meiner Seite aus dabei, möchte ich fairerweise dazu sagen, zu der zentralen Plattform. Das heißt, egal welcher Service gelauncht wird, es hat irgendwie alles mit Data Cloud zu tun und ich könnte mir gut vorstellen, dass man irgendwann die Veeam Data Cloud als zentrale Verwaltungsplattform hat, wie das vielleicht auch schon der ein oder andere Backup-Hersteller am Markt tut und ich sag mal, die Backup-Umgebung irgendwann vielleicht nur noch so ein Satellit ist, den ich halt in meinem On-Premise-Data-Center habe und einfach egal ist, wo meine Workloads laufen, sprich, habe ich es bei einem Hyperscaler, habe ich es On-Prem, sichere ich irgendwelche SaaS-Services und das Ganze eben in einer UI vereint. Das ist mein Gefühl, da geht der Weg, glaube ich, hin. Vielleicht täusche ich mich an der Stelle, aber wir werden sehen.
Ich gehe da 100% mit dir, Matze, weil ich glaube, wenn wir auf den Markt schauen, was Data Protection angeht, was Storage angeht, dann redet fast mittlerweile jeder über eine Plattform. Und das ist, was die Veeam auch, glaube ich, sein möchte in Zukunft. Und die Vision, glaube ich, dahinter ist einfach eine Unified-Plattform zu sein, um eben das alles anbieten zu können. Datensicherung, aber auch das Ausrollen von irgendwelchen Rollen oder Komponenten. Ich glaube, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist. Man muss es nicht machen, man kann es aber machen. Und wenn man es kann, ist es immer so wie generell lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Und dementsprechend finde ich das ein sehr, sehr guter Weg von der Veeam.
Perfekt. Sehr gute Worte zum Abschluss mit dem Thema Veeam Data Cloud. Würde ich unseren Podcast auch gerne schließen. Wir bedanken uns für das Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Dankeschön.
Dankeschön.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn Sie Fragen, Feedback oder Themenwünsche haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@au.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.